Ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise. Letztes Jahr am 4. Advent, da wollte ich Sie Folgendes in der Predigt fragen. Da wollte ich fragen, Weihnachten an sich ist wie ein jährlicher psychologischer Test, wie wir gut miteinander reden und uns absprechen können. Das textete die Süddeutsche. Und weiter unten fragten sie dann im Artikel, nun haben wir rechtzeitig geplant, uns abgesprochen, waren verständnisvoll und trotzdem kommt es zum Streit, wie ist Heiligabend noch zu retten? Jetzt konnte ich sie das letztes Jahr nicht fragen, weil ich krank geworden bin vor der Predigt. Und dann ist mir aber dieses Jahr aufgefallen, die Frage ist ja aktueller denn je. Wie ist Heiligabend, wie ist Weihnachten noch zu retten? Nicht, weil wir uns alle gemeinsam sehen an Weihnachten, vielleicht Sie und Ihre Familien, sondern weil Sie sich alle nicht sehen. Weil Sie vielleicht nicht die Teile Ihrer Familie sehen, die Ihnen vielleicht auf die Nerven gehen. Oder vielleicht gehen Sie auch Ihrer Familie auf die Nerven. Ich weiß es nicht. Vielleicht wünschen Sie sich sogar diese Menschen dieses Jahr so sehnlichst zu sehen. Vielleicht ihre zerstrittene Familie zu sehen. Und ich schicke schon vorweg die Frage, die ist ja irgendwie nicht, wie ist Heiligabend noch zu retten, sondern wie rettet Heiligabend oder die Botschaft an Heiligabend denn uns? Und wie genau, das finden wir heute raus. Wir machen uns auf eine Reise. Ich lese einen Text vor aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 18. Da steht Folgendes. Und der Herr erschien ihm, Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob, also Abraham, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Grob zusammengefasst könnte man sagen, hier taucht Gott auf bei Abraham und Sarah. Also im Wesentlichen die Geschichte von Weihnachten. Gott taucht inmitten von Menschen auf und bringt eine Botschaft. Aber wie? Wie taucht er hier auf? Der kommt als Fremder. An Weihnachten kommt ein Fremder zu uns, zu ihnen. Aus dem Unbekannten. Wie geht das denn hier vonstatten? Im alten vorderen Orient, wie ist das denn da, wenn man Besuch kriegt? Wie läuft das ab? Davon fehlt uns ja heute jede Vorstellung. Heute ist es ja so, Sie haben alles Fremde, damit meine ich alle Informationen, schon potenziell in Ihrer Tasche vielleicht stecken, auf Ihrem Handy. Oder Sie können darauf zugreifen. Es ist recht einfach, auf Fremdes oder Sachen, die Ihnen noch unbekannt sind, zuzugreifen, das rauszufinden. Und zu Zeiten von Abraham und Sarah, da war es so, wenn ein Fremder um die Ecke kommt, dann bringt der womöglich eine lebensverändernde Botschaft mit, von der ich ja bisher gar nichts wusste und über die ich nichts erfahren kann, außer durch diese fremde Person, die da gerade kommt. Weil ich habe keine Tageszeitung oder nichts Elektronisches, was mit dem Internet verbunden ist. Diese fremde Person, die bringt mir womöglich etwas Gutes, Lebensveränderndes vorbei. Die mich vielleicht sogar rettet, diese Botschaft, die vielleicht die Sicht auf mein Leben um 180 Grad wendet. Und dieses Motiv, dass der Fremde etwas lebensverändert, etwas Gutes, was Positives dabei hat, die reicht bis ins Neue Testament. Da ist die Rede davon, dass manche womöglich schon Engel bei sich zu Hause aufgenommen haben, weil sie einfach Fremde bei sich zu Hause bewirtet haben, aufgenommen haben. Und der Angelos auf Griechisch, der Engel, das ist der Bote. Der Bote, der bringt eine Nachricht vorbei. Der bringt eine Botschaft. Und wenn dieser Bote von Gott kommt, dann bringt der eine gute Botschaft, eine gute Nachricht vorbei. Und eine Nachricht, die ihr Leben verändern kann. Die drei Fremden, die bleiben jetzt gegenüber Abraham stehen und der Abraham, der läuft denen entgegen. Das heißt, der ist denen schon mal auf jeden Fall zugewandt. Also er läuft nicht weg oder dreht sich weg oder so. Der läuft auf die zu. Der Abraham vermutet, vielleicht haben die was Gutes zu bringen. Ich nehme die mal auf, weil womöglich sind sie der Ehre würdig. Diese Fremden, die da aus der Wüste kommen. Und im alten Vorderen Orient, da war es so, da hat man Leute nicht aufgenommen, weil man die eingeladen hat, so würden wir das eher machen. Wir nehmen die Leute bei uns auf, die wir einladen, sondern die Leute, die so aussahen, als würden sie es brauchen. Die hat man bei sich aufgenommen, die der Hilfe bedürftig waren. Und was hat man denen gegeben? Natürlich was von den eigenen Gütern, aber vor allen Dingen was von der eigenen Zeit. Man hat Beziehungen mit denen gepflegt. Ich gebe etwas von mir und meiner Zeit, das Kostbarste, was ich geben kann. Und Abraham neigt sich vor ihnen. Und diese Gastfreundschaft Abrahams, das ist die ganz klassische Gastfreundschaft der damaligen Zeit für so einen Nomadenscheich. Das war nicht irgendwie besonders hier, das, was der Abraham gemacht hat, das war einfach normal. Und es ist die Frage an uns, wie nehmen Sie diesen Jesus auf an Weihnachten? Denn dieser Jesus, der als Gott und Mensch zu uns kommt, der ist ja einer von uns geworden, aber der bleibt ja auch noch der Fremde und der Unbekannte. Wir haben das ja nicht ganz verstanden, wer dieser Jesus ist, oder? Der ist ja nicht der, den wir voll und ganz kennen. Im Gegenteil, er ist der, der uns voll und ganz kennt. Und der weiß, wir brauchen ihn. Aber jede Botschaft, auch die an Weihnachten, vor allen Dingen die uns verändern soll, die aus mir vielleicht einen neuen Menschen machen soll, einen anderen Menschen machen soll, das muss ja eine Botschaft sein, die ich nicht schon in- und auswendig kenne. Nur jede Botschaft, die mir immer wieder neu ist und fremd ist, die hat auch die Kraft, mich zu verändern. Also, Sie kennen diesen Jesus nicht in- und auswendig. Der bleibt auch immer der Fremde, denn der bleibt Gott. Und er ist Gott. Und vielleicht kennen Sie das, wenn Sie Bücher lesen. Ich lese gerne Sachbücher. Und in Sachbüchern, da lese ich manchmal Dinge, die sind mir neu und die öffnen mir eine neue Welt. Ich merke dann, oh, das, was ich da gelesen habe, stimmt, so ist es. Das habe ich schon mal woanders so erlebt. Und da beschreibt jemand das, was ich schon mal erlebt habe. Ich habe ein Aha-Erlebnis. Sie alle kennen das, ein Aha-Erlebnis zu haben. Und genauso ist das, wenn Sie in der Bibel lesen, wenn Sie in der Heiligen Schrift lesen. Dieses Buch, das kennen Sie vielleicht sehr gut. Und doch bleibt dieses Buch immer auch fremd und neu. Und es hat Ihnen was, immer wieder eine neue Botschaft zu geben. Oder beziehungsweise die Botschaft, die Sie schon kennen, das wird Ihnen wieder neu klar, was das bedeutet. Es verändert neu Ihr Leben. Und Sie lernen was kennen von dieser Botschaft, was Ihnen bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch fremd war. Eine neue Welt tut sich auf. Und dieser Jesus ist Retter geworden für uns, auch als der Fremde und als der Unbekannte. Sie haben das schon gehört, dass man von Jesus spricht, als König, Priester und Prophet. Das heißt, als dem Herrscher, als dem, der die Verbindung zu Gott herstellt und als dem, der den Menschen sagt, in welcher Situation sie sich befinden. Und diese drei Gestalten, König, Priester und Prophet, das sind Gestalten, die stehen dem Volk immer gegenüber. Die stehen dem Volk immer gegenüber und sagen, wo es lang geht, was zu tun ist. Und im Hebräerbrief ist sogar die Rede von Jesus als dem Hohepriester. Und der Hohepriester, das war einer, der ging einmal im Jahr in das Allerheiligste, an den Ort, an dem Gott selbst anwesend ist und hat da stellvertretend fürs Volk geopfert. Geopfert, um das Volk sozusagen in Kontakt zu bringen mit Gott. Und der ist Jesus. Der ragt nochmal aus allen auch raus. Der ist Gott. Und der ist irgendwie der Fremde, der, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Und vielleicht können Sie das lernen, hier in unserem Kulturkreis wie wir Jesus als diesen Fremden an Weihnachten aufnehmen, der kommt gar nicht so sehr, weil wir den eingeladen haben an Heiligabend zu uns. Der kommt aber, weil wir den brauchen. In dem Fall ist nicht der Fremde der, der die Hilfe braucht, aber wir nehmen den Fremden auf, weil wir die Hilfe brauchen. Und deswegen runtergebrochen auf einen einzigen Satz, wenn Sie vielleicht schon lange glauben, tun Sie nicht so, als wüssten Sie genau, wer da kommt an Weihnachten. Tun Sie nicht so, als könnte der nicht immer noch Ihr Leben verändern. Das kann der. Also, da kommt ein Unbekannter auch. Das Zweite ist, dieser Unbekannte, der kommt unerwartet. Wir lesen in dem Text, Abraham sitzt da und er hatte so den Kopf nach unten, der saß da vielleicht auf einem Stein und hat vielleicht da nichts gedacht, hat Pause gemacht. Was auch immer der gerade gemacht hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat Abraham nicht erwartet, dass da drei Fremde kommen, die ihm eine Botschaft bringen. Und was vielleicht am meisten den Blick auf Weihnachten verstellt in jedem Jahr, ist, dass Weihnachten so selbstverständlich wiederkommt in jedem Jahr. Im September, da kommen vielleicht die ersten Schokonikoläuse, die ersten Lebkuchen, die ersten Plätzchen, die kommen recht früh in die Regale. Straßen werden geschmückt, Weihnachtsmärkte kommen, der Weihnachtsbaum, der steht vielleicht irgendwann irgendwo. Und sehen Sie, diese Ankündigung eines unerwarteten Kindes für Sarah in diesem Fall oder für Maria, wie wenig selbstverständlich das eigentlich ist und wie unverhofft Weihnachten kommt. Weihnachten kommt völlig unerwartet und vielleicht hilft uns, ohne irgendwas schön zu reden, der Umstand in diesem Jahr, die Weihnachtsbotschaft neu als hoffnungsvolle Botschaft kennenzulernen, die ganz unerwartet und unverhofft kommt, mitten ins Unheil, mitten in die Situation, die Sie allein und die wir irgendwie nicht besser machen können einfach, die wir nicht retten können. Und Menschen fangen dann irgendwann an, auch das Weihnachtswunder und das Jesuskind so selbstverständlich ins Leben einzuplanen, wie so Schokonikoläuse und wie so Lebkuchen. Die kommen ja ganz regelmäßig wieder immer im September, Oktober und dann fangen Menschen vielleicht auch an, Gott so zu behandeln. Ja Gott, du siehst, jetzt kommt Weihnachten, bitte mach doch, dass Weihnachten gut wird, dass wir uns alle nicht streiten. Danke, Amen. Das Jesuskind kommt ganz unverhofft und so kommt auch jedes Sprechen Gottes in ihr Leben, in dein Leben, jedes Wunder Gottes in ihrem, in deinem Leben ganz unverhofft um die Ecke. Das kommt nicht geplant. Wir können Gottes Handeln nicht in unserem Leben einplanen. Und beten wir das nicht immer wieder und ständig, dass Gott eingreifen möge, in Ihrem Leben, beten Sie das nicht immer wieder, hoffen Sie das nicht immer wieder, dass das passiert? Und fragen Sie sich manchmal, Gott, warum handelst du denn jetzt nicht einfach mal? Ich leide doch. Und in diesem Text, da gibt es einen interessanten Zusammenhang von Glaube und Unglaube, von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, von Gott, der handelt, und menschlicher Ohnmacht. So wie bei Sarah. Die Sarah, die lacht. Die kann das nicht glauben. Sie erinnern sich vielleicht an Zacharias, dem gesagt wird, er soll einen Sohn bekommen, Johannes der Täufer. Seine Frau soll ihn bekommen. Und der wird danach stumm, weil er kann das nicht glauben. Der kann das nicht glauben. Oder Maria, die fragt, wie soll ich denn ein Kind kriegen, wo ich doch von keinem Mann weiß? Dieser Moment der Verheißung Gottes ist der Moment des größten Unglaubens dieser Menschen, die diese Verheißung bekommen. All diese Menschen haben gemeinsam, dass sie eine Verheißung bekommen und das nicht glauben. Und davon können wir vielleicht lernen, der Moment unseres, ihres größten Unglaubens, der Moment vielleicht der größten Unmöglichkeit, ist der Moment, in dem die Verheißung Gottes in dein Leben, in ihr Leben spricht. So nah wie hier waren sich Unglaube und Nahen der Erlösung noch nie. Der Moment, in dem Gott sagt, ich rette dich, da sagen alle, nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube das nicht. Wie soll das denn gehen? Weil das ist der Moment, in dem die Erlösung so weit weg scheint wie noch nie, weil es völlig unmöglich scheint. Das Jesuskind, das kommt nicht in unseren Glauben, nicht in unsere Stärke und schon gar nicht in unsere Planung rein, sondern das kommt mitten in unseren Unglauben. Und in diesen Unglauben hinein bringt es eine Verheißung für uns. Die Verheißung, uns zu retten. Warum? Weil Verheißungen, die halten unseren Glauben wach, die wecken unseren Glauben. In dem Moment, in dem das Wunder so weit weg ist, wie es nur irgendwie geht, in diesem Moment weiß ich auch so sehr, wie es nur irgendwie geht, ich brauche dazu Gott. Sie wissen doch, wie Sie selbst sind und Sie wissen doch, wie Menschen sind. In einem Moment, in dem eine Sache so gut wie erledigt ist, wenn dann Gott sagen würde, ich verheiße, dass das jetzt bald fertig ist, was eh schon ganz gut aussieht. Also ich würde dann sagen, ja, ich habe ja auch ganz gut dazu beigetragen, oder? Ich habe ja auch gut performt, das habe ich auch nicht so schlecht gemacht, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie das auch manchmal so machen. Dann glauben Sie und dann beten Sie und dann klappt wirklich etwas in Ihrem Leben und am Ende, da klopfen Sie sich vielleicht auch selbst dann ganz gut auf die Schulter, obwohl Sie am Anfang doch viel mehr eigentlich gebetet haben und gehofft haben, dass Gott es doch jetzt machen möge. Und nach dieser Verheißung, wie verläuft denn Sarahs Leben? Oder Sarahs Lebensgeschichte, das ist auf gar keinen Fall so eine lineare Geschichte. Und kein Leben auf dieser Welt ist einfach so eine lineare Geschichte. Und kommt A und dann B und dann C und dann D und alles baut aufeinander auf und alles ist toll. Danach kommt erstmal eine Hungersnot. Dann versuchen die noch so diesen Umweg zu gehen mit dem Kindkriegen über die Magd, Hagar. Und die Verheißung, die wird so lange herausgezogen, bis zur absoluten Unmöglichkeit. Und trotzdem geht sie in Erfüllung. Und genauso ist unser Weg mit Weihnachten und auch seit Weihnachten und mit Weihnachten jedem Jahr wieder aufs Neue keineswegs einfach ein lineares Leben, in dem einfach die Sachen dann so nacheinander irgendwie gelingen. Und das ist kein Leben mit Gott, ein Leben, in dem alles einfach klappt, alles einfach funktioniert. Aber ein Leben mit Gott ist ein Leben mit einer Verheißung, mit etwas in der Zukunft, mit einer rettenden Botschaft, die noch kommt. Und wissen Sie, was viel schöner ist als ein Leben, das so ganz linear verläuft, in dem ich alles selber irgendwie schaffe und alles einfach klappt? Das ist ein Leben im Glauben. Das schönste Leben, das Sie leben können und erleben können, das ist ein Leben im Glauben an Gott. Und zwar an den, der jede Verheißung wirklich machen kann, der jede Verheißung möglich machen kann, der jedes Wunder tun kann. Das ist das schönste und erfüllendste Leben, das ein Mensch leben kann. Weil sie wissen, von diesem Gott kann ich mir doch alles erwarten. Und die ganzen Sachen, die sie hier machen können, die sie sich selbst schaffen können oder die Menschen ihnen geben können, die haben keinen ewigen Bestand. Die zerfallen irgendwann. Und diese Verheißung und dieser Glaube, den schenkt Gott ihnen, den hält Gott ihnen am Leben in dem Moment ihres größten Unglaubens. Mitten in den Unglauben kommt die Verheißung. Und deswegen ist der Grund des Weihnachtswunders nicht, dass jemand von uns wahnsinnig gut darin ist, jedes Jahr wieder das Jesuskind aufzunehmen. Der Grund für das Reden Gottes in dieser Welt ist ja gerade nicht ihr Glaube, sondern ihr Unglaube. Sonst müsste der doch in dieser Welt gar nicht sprechen, oder? Gott kommt in die Welt, weil er den Unglauben der Menschen sieht und nicht den Glauben. Und die große Schwierigkeit an Weihnachten, die es zu begreifen gilt, ist die, damit sind ja nicht nur die anderen Menschen gemeint, sondern ich, sie, du bist damit gemeint. Gott redet, weil sie nicht glauben und dann fangen sie an zu glauben. Das ist das Geschenk. An anderer Stelle, da heißt es in dem Evangelium, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu rufen, die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Das sagt Jesus und das heißt ja nicht, dass manche Sünder sind und manche nicht. Das heißt aber, dass manche das erkennen und manche nicht. Manche werden denken, sie brauchen keinen Retter, sie brauchen keinen Arzt. Aber wenn sie an den Moment kommen, in dem sie so verzweifelt sind, wie sie es noch nie zuvor waren, oder so ohnmächtig und nicht mehr wissen, wie sie sich selbst helfen sollen, und sie den Glauben daran verlieren, dass Gott ihnen auch helfen wird, dann wird Gott helfen. Und mit dieser Verheißung Gottes können sie durchs Leben gehen. Danach wird ihr Leben nicht linear verlaufen, alles wird toll und alles wird nur noch besser, aber sie haben einen Glauben, Sie haben einen Glauben, der sie durch alles durchträgt, und das ist was Besonderes. Also ist das Weihnachtsfest keine Demonstration eigener Glaubensstärke, sondern das Eingeständnis der eigenen Sünde und der eigenen Fehlbarkeit. Und die nächste Schwierigkeit wird die, dass und diesen Gedanken am Leben zu halten, zu wissen, nach Weihnachten kommt nicht der Punkt, an dem das dann bei mir irgendwann besser wird mit meiner Glaubensstärke, sondern dieser Glaube, den sie haben, das ist immer dieser weihnachtliche Glaube, der aus ihrem Unglauben herauskommt, weil Gott ihnen Glauben schenkt. Deswegen nehmen sie sich in Acht vor Menschen, die so tun, als hätten sie alles verstanden, als wüssten sie ganz genau, wie es als Christ geht, wie man als Christ zu leben hätte, die so 110%ig wissen, wie man sich richtig verhalten müsste. Das ist einfach nur der Versuch, den eigenen Unglauben wettzumachen, zu kaschieren mit eigener Stärke. Ich kann nicht glauben, also versuche ich mich mehr anzustrengen. So wie Sarah, die lacht hier. Warum kennen Sie das auch? Jemand sagt Ihnen was, was Sie nicht glauben können, Sie fangen an zu lachen. Vielleicht um den eigenen Unglauben zu kaschieren. Um selbst doch ganz stark zu wirken und irgendwie so als Siegerin aus der Situation hervorzugehen. Ach, dann lache ich doch drüber. Über die Zusage Gottes, über die Verheißung Gottes, da lache ich. Ich helfe mir selbst daraus. Vielleicht will die tough wirken. Und sehen Sie, was am Ende der Geschichte kommt? Sie sagt, ich habe nicht gelacht, weil sie fürchtete sich, sie hat Angst. Hinter diesem Lachen, hinter diesem tough wirken und stark wirken, steckt Angst. Und eine Form von Unglaube ist zu versuchen, ein guter Christ zu sein, weil ich versuchen muss, als Mensch meine eigene Schwäche und meinen eigenen Unglauben selbst zu überwinden. Und Menschen, die so sehr damit beschäftigt sind, gute Christen zu sein, die haben vergessen, was Glaube ist. Die haben vergessen, auf den zu schauen, der Glaube schenkt. Die haben vergessen, auf den zu schauen, der unerwartet an Weihnachten Mensch geworden ist. Und sie kennen auch diese Gedanken des Unglaubens in ihrem Leben. Und das sind Gedanken, die haben sie vielleicht noch nie jemandem erzählt. Die sind ihnen so peinlich. Da haben sie solche Angst vor, die würden sie nicht mal ihren liebsten Menschen erzählen, diese Gedanken. Denken sie vielleicht manchmal, auch ohne Gemeinde bin ich doch besser dran. Muss ich da mein Geld nicht geben? Was ich alles machen könnte, wenn ich die Zeit hier nicht investieren könnte. Und das würden sie nie jemandem erzählen. Dass manchmal dieser Gedanke hochkommt und dann denkst du, schnell weg mit dem Gedanken. Aber dieser Gedanke des Unglaubens, dass sie auch manchmal vielleicht überlegen, wie wäre denn mein Leben eigentlich ohne Gott? Irgendwann war der Gedanke doch schon mal da. Aber das würden sie natürlich nicht sagen. Aber der Bibeltext sagt uns, der Unglaube, der ist noch da, der steckt noch in uns drin. Da können sie sich gar nicht gegen wehren. Und wie sieht Glaube jetzt aus? Indem sie das zugeben. Glaube kommt daher, dass sie ihren Unglauben zugeben vor Gott und sagen, ja Gott, ich kann das doch gar nicht aus mir selbst heraus, ich kann es doch gar nicht alleine. Das ist wahrer Glaube, wissen Sie? An Weihnachten hat Gott nicht einen Appell gesandt, Glaube, sondern an Weihnachten hat Gott sich selbst gesandt. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und gerade ist es doch eh schon schwer mit Corona. Und jetzt wissen Sie nicht, wie Sie Weihnachten feiern sollen. Vielleicht versuchen Sie auch vor Ihrer eigenen Familie jetzt ganz stark zu sein. Wir müssen ja jetzt aus Weihnachten ein gutes Weihnachten machen. Aber Sie können auch einfach schwach sein und Ihre Schwachheit eingestehen und auch Ihren Unglauben eingestehen. Weil da wird, in diesem Moment entsteht riesengroßer Glaube. In diesem Moment schenkt Ihnen Gott, schenkt dir Gott riesengroßer Glaube, riesengroßen Glauben. Die Herausforderung am Christsein nach Weihnachten ist die, nicht so zu werden wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der zu Hause bleibt. Und der sagt, ich habe doch die ganze Zeit gemacht und getan. Und wieso wird denn jetzt hier an Weihnachten für mich kein Fest gefeiert eigentlich? Wieso wird denn für den Verlorenen Fest gefeiert? Und sie sind alle verlorene Söhne und Töchter, die an Weihnachten ein Riesenfest feiern, weil Gott für sie das Beste schlachtet, was da ist. Deswegen ist ihre Aufgabe an Weihnachten zu sagen, Gott, ich bin schwach. Und ich brauche dich einfach, mehr nicht. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Dass ich glaube, heißt nicht, dass mein Unglaube aufhört und der muss auch nicht aufhören. Aber Gott kommt immer wieder mitten in diesen Unglauben und schenkt Glaube. Wie bei Sarah, wie bei Maria, wie bei Zacharias, die alle erlebt haben, dass sich die Verheißung erfüllt. Und vielleicht schließt sich ja für Sie hier ein Kreis mit dieser Jahreslosung. Hilf meinem Unglauben. Das bedeutet, Unglaube darf da sein und Gott füllt diesen Unglauben aus. Und vielleicht hilft Ihnen das zu diesem Gebet an Weihnachten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Ich habe ein bisschen verstanden, einfach, dass ich dich brauche und dass ich dazu erstmal nichts beigetragen habe. Danke. Amen. Also, der Herr kommt unbekannt aus dem Unbekannten, der kommt unerwartet und er kommt mitten in ihren, mitten in deinen Unglauben rein. Wie ist Heiligabend noch zu retten? Wie ist Weihnachten noch zu retten in diesem Jahr? Das Fest, wie wir es dieses Jahr feiern müssen, das ist uns auch unbekannt. Wir wissen auch noch nicht so genau, wie das wird. Wie gut, dass der aus dem Unbekannten gekommen ist, der uns dabei hilft. Dass der Fremde gekommen ist und uns dabei hilft. Das war auch unerwartet, damit hat keiner gerechnet in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, dass Weihnachten so kommen wird. Und doch ist das die größte Gemeinsamkeit mit dem Weihnachtsfest überhaupt, dass Weihnachten unerwartet kommt und dass dieser Erlöser unerwartet kommt. Und er kommt mitten in den Unglauben und vielleicht ist die Unglaube gerade der, dass sie sich fragen, wie soll das denn hier wieder besser werden? Und es ist kein Ende in Sicht. Und genau da rein, in diese Situation, kommt diese Weihnachtsbotschaft. Das Kommen aus dem Unbekannten, aus dem Unerwarteten, mitten in den Unglauben. Wir erleben neu dieses Jahr, Weihnachten braucht uns nicht, aber wir brauchen Weihnachten. Amen.